Herr Professor Lennox, wir freuen uns sehr, dass Sie heute sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Sie sind Professor für Mathematik an Oxford, aber nicht nur, Sie machen auch Folgendes.
Ich mache Wissenschaftsphilosophie auch. Ich bin Fellow am Green Templeton College für Mathematik und auch Wissenschaftsphilosophie, weil ich halte es für sehr wichtig zu wissen, wo sitzt mein Fach, reine Mathematik, innerhalb der Naturwissenschaft. Und wo sitzt die Naturwissenschaft im Ganzen, in der ganzen Philosophie und so weiter?
Wir haben ein paar Fragen vorbereitet für heute. Unsere erste Frage geht ein bisschen in die persönliche Richtung. Sie sind ja in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und mich würde interessieren, ist nicht eigentlich dieser religiöse Background dafür verantwortlich, dass Sie Christ geworden sind?
Das meinen viele. Und natürlich ist das teilweise der Fall. Meine Eltern und Großeltern waren gläubige Leute. Aber zwei Dinge sind wichtig. Erstens, ich komme aus Nordirland mit einem schlechten Ruf als sektierisches Land. Meine Eltern waren sehr ungewöhnlich, indem sie gläubige Leute waren, ohne sektierisch zu sein. Aber zweitens, sie waren bereit, mich denken zu lassen. Und daher konnte ich mich selber entscheiden, ob das Christentum die Wahrheit wäre oder nicht. Und als ich zu Cambridge kam, in der ersten Woche hat ein Student mir die Frage gestellt, ob ich an Gott glaube. Und dann sagte er, oh sorry, ich habe vergessen, dass du Ire bist. Alle Iren glauben an Gott und kämpfen miteinander drüber. Und das war für mich damals wichtig, obwohl ich die Frage schon mehrmals gehört hatte, weil jetzt war ich in einer sehr guten Universität mit Weltruf und hatte die Möglichkeit, mit anderen, die nie in eine Kirche gegangen sind, die vom atheistischen oder agnostischen Hintergrund kamen. Und so fing an ein Gespräch, das mein ganzes Leben lang gedauert hat. Und was ich entdeckt habe, weil die zentrale Frage für mich die Wahrheit war, habe ich entdeckt, dass je mehr ich bereit war, meinen eigenen Glauben in Frage zu stellen, desto mehr ist mein Glaube gewachsen. Die Gründe, die Belege, die Indizien, die kamen immer wieder vor. Und ich habe gesehen, ständig, dass das Christentum hat Antworten, wo zum Beispiel der Atheismus versagt.
Welche Fragen über das Universum und an Gott hatten Sie als junger Mensch und was hat Sie da am meisten bewegt?
Also als junger Mensch von diesem Hintergrund wollte ich wissen, wie Denker durch die Jahrhunderte über diese großen Fragen gedacht haben. Und ich habe gemerkt, dass es mehr oder weniger zwei Polen gab. Erstens gab es Leute von der griechischen Zeit her, die glaubten, dass das Universum ist alles, was es gibt. Atome und das Leere und alles hat sich von selbst entwickelt. Aber es gab andere, wie Platon und Sokrates und so weiter, die glaubten, nein, es gibt mehr, es gibt Transzendenz. Und ich habe gemerkt, dass diese zwei Weltanschauungen haben wir mit uns heute noch. Und es war für mich sehr wichtig zu sehen, wo die Naturwissenschaft passt, ob man könnte, wie so viele sagten, Atheismus aus der Naturwissenschaft ableiten oder war es umgekehrt. Und ich bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass das Christentum hat Gründe und Atheismus nicht. Und so diese Fragen über das All, über die Entstehung des All, über Leben, aber mehr über, gibt es Indizien, auch in der Naturwissenschaft, die uns zeigen, dass es einen Gott gibt.
Gibt es einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Gott existiert?
Beweis nicht im striktesten Sinn. Beweis ist zweideutig. Die strikte Definition findet man nur in meinem Fach reine Mathematik. Man hat die Axiome, man hat die Logik, man hat die Schlüsse. Also gut, und das ist 100%, das ist sehr gut. Aber nirgends anders finden wir das. Beweis im informelleren Sinn, ja. Das heißt, Beweis, besser würde ich Worte wie Indizien, Belege und so weiter verwenden. Aber das bedeutet bei weitem nicht, dass diese Beweise nicht stark sind. Ich meine, ich kann nicht beweisen, dass meine Frau mich liebt, in einem philosophischen Sinn. Aber ich sehe die Belege, die Indizien, Evidenz, und das ist stark genug, dass ich wäre bereit, mein Leben für sie zu geben, sozusagen. Und wir wissen das alle. Ich kann nicht beweisen, dass dieses Flugzeug mich zum Ziel bringen wird, aber ich weiß genug, um Vertrauen in dieses Flugzeug zu haben. Und genau dasselbe ist es mit Gott. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Gott keine Theorie ist. Gott ist eine Person. Und so ist es wichtig, an Gott als Person zu denken, wie wir an andere Personen denken. Das heißt, die Evidenz über andere Personen, andere Menschen, ist kumulativ. Es kommt auf vielen Ebenen, Schichten und so weiter. Und es ist genau dasselbe mit Gott. Und wenn man über Indizien über Gott spricht, natürlich, die Naturwissenschaft kann uns nur so weit bringen. Auch das Neue Testament gibt das vollkommen zu. Paulus im Römerbrief sagt, dass in der Schöpfung sehen wir, dass es einen Gott gibt und dass er mächtig ist. Aber weiter bringt uns das All als solche nicht. Und dann müsste ich einen weiteren Schritt machen und zu der Frage der Offenbarung kommen. Wenn es einen Gott überhaupt gibt, dann vielleicht ist es keine Überraschung, wenn wir nach seinem Bilde geschaffen sind, dass er sich offenbaren kann. Und ich glaube, dass er hat sich geoffenbart, vor allem in Jesus Christus. Und so wird die Sache sehr spezifisch und ist in der Geschichte geankert und in der Erfahrung geankert. Und so würde ich sagen, die Belege starten zum Beispiel mit der Naturwissenschaft, mit dem All. Aber dann, die kommen in die Geschichte hinein und vor allem alle Ereignisse im Leben von Jesus, sein Geburt, sein Wunder, sein Handeln, seine Lehre, sein Tod, seine Auferstehung und so weiter. Und dann die Frage, ob es wirklich funktioniert in meiner Erfahrung. Und so, es gibt wenigstens diese drei Seiten und die kommen zusammen und bilden für mich sehr starke Beweismittel, sagen wir im informellen Sinn, dass es nicht nur einen Gott gibt, sondern weit darüber hinaus, dass ich eine persönliche Beziehung mit ihm haben kann durch Jesus Christus.
Alle Propheten und Religionen jetzt mal beiseite gelassen. Was sagt uns das Universum? Gibt es einen Schöpfer?
Ich glaube, das Universum dass es einen Schöpfer gibt. Die Himmel zeigen uns die Herrlichkeit des Herrn. Aber gründlich gesagt, ich denke, dass die bloße Tatsache, dass wir Naturwissenschaft treiben können, ist ein Hinweis, dass es einen Schöpfer gibt. Weil, wenn wir denken, womit tue ich Naturwissenschaft? Mein Geist. Also meine atheistischen Freunde denken, dass der Geist oder Sinn ist das Gehirn. Und sie denken weiter, dass das Gehirn das Endprodukt eines sinnloses, ungesteuerten Prozesses ist. Also, wenn man darüber nachdenkt, wenn ich ein Gerät hätte oder ein Messinstrument oder ein Computer und wüsste von vornherein, dass dieses Instrument das Endprodukt eines sinnlosen, ungeplanten Prozesses ist, dann hätte ich kein Vertrauen drin. Und es interessiert mich sehr in letzter Zeit, wie maßgebende Philosophen wie Alvin Plantinga, Thomas Nagel, jetzt ein Christ, ein Atheist, weisen auf dieses Argument hin, dass der Atheismus nimmt weg Gründe, Vertrauen zu setzen in Geist oder Gehirn, das die Naturwissenschaft treibt. Auf der christlichen Seite, ich kann sagen, ja, es gibt einen sehr verständlicher Grund. Unser Gehirn, unserer Denkfähigkeit eine gewisse Vertrauen zu schenken, weil das Universum dort draußen und mein Geist innerhalb von mir sind beide zu einem intelligenten Schöpfer zurückzuführen. Das ist sinnvoll. Und so mein größter Einwand gegen den Atheismus ist nicht, weil ich gläubig bin, nicht, weil ich Christ bin, sondern weil ich Naturwissenschaftler bin. Weil dieses Atheismus nimmt jeden Grund weg, um an die Glaubenswürdigkeit von alles, was das Gehirn produziert, weg. Und daher, man kann natürlich an andere Dinge denken, wie die feine Abstimmung des Alls, die Codierung des DNS. Das sind andere Fragen. Aber die bloße Tatsache, dass man die Naturwissenschaft treiben kann. Und es ist nicht von ungefähr, wenn man zurückdenkt, dass diese Explosion der Anfang der modernen Naturwissenschaft im 16., 17. Jahrhundert kam durch Leute, die an Gott glaubten. Das heißt, das war der Motor. Ihr Glauben an Gott war kein Hindernis zur Naturwissenschaft. Umgekehrt, dieser Glaube war der Motor, der die Naturwissenschaft hinaufgetrieben hat.
An Ihrem Buch Hat die Wissenschaft Gott begraben, hat mich besonders das Kapitel über die menschliche Zelle begeistert und die Gene. Inwieweit ist die Entschlüsselung des DNA-Codes Grund dafür, einen ganz neuen Blick zu haben auf Wissenschaft und auf die Entstehungsgeschichte des Lebens?
Ja, ich denke auch so, weil wir haben gelebt zu sehen, dass in jeder der 10 Trillionen Zellen unseres Körpers gibt es dieses sehr lange Wort aus chemischen Buchstaben, die sogenannten Codons. Und es hat mich immer fasziniert, diese Computersprache, die jetzt unentbehrlich ist. Das war eine Reaktion dagegen am Anfang, aber jetzt in der Molekularbiologie überall. Man benutzt Computerspeak, Computersprache. Und das ist dort. Und wenn man an diese große Weltanschauungen denkt, ich sehe es so, dass die zwei gehen folgendermaßen. Einerseits Materialismus / Naturalismus sagt, am Anfang waren die Teilchen oder Materie / Energie. Und alles hat sich davon entwickelt. Das heißt, Materie, Energie ist primär. Alles andere ist ableitbar sozusagen. Auch der Mensch, das Leben, der Mensch, sein Geist und die Idee von Gott, weil es keinen Gott gibt. Aber die andere Weltanschauung startet nicht mit Materie und Energie, sondern mit Gott. Das heißt mit Geist, mit Information, mit Wort. Und dort landet man direkt in Johannes Evangelium Kapitel 1. Am Anfang war das Wort. Alles würde durch dasselbe. Und das ist faszinierend, weil die Physiker jetzt sprechen von Information als ein Grundbegriff der Naturwissenschaft, die nicht auf Materie-Energie reduzierbar ist. Und hier haben wir diese Aussage in der Bibel, die passt genau zu. Und wenn ich ein DNA-Molekül sehe mit diesem Wort, ich sage, was passt besser, am besten als Erklärung davon? Dass es erzeugt würde durch einen ungesteuerten Prozess oder dass dieses Wort reflektiert das Wort, das Gott ist, das Gott immer gewesen war. Und das ist für mich viel, viel sinnvoller. Und so, es ist faszinierend, dass wir jetzt in der Lage sind, hier ist ein Beweis im informellen Sinn, das sehr stark ist, innerhalb von jeder von uns. Und wir gehen gegen alle Analogien, gegen alle Erfahrungen, wenn wir sagen, das ist bloß zurückzuführen zu Zufall und Notwendigkeit.
Die Evolutionstheorie gilt weitgehend als bestätigt und wahr. Jedenfalls kommt es einem so vor, wenn man zum Beispiel in Deutschland mit den Leuten auf der Straße spricht oder auch die Zeitung liest, man gewinnt diesen Eindruck. Ist sie aber wirklich wahr?
Also erstens muss ich gestehen, ich bin kein Biologe. Aber ich interessiere mich sehr für Biologie und als Mathematiker interessiere mich für Informationstheorie. Und zwei Bemerkungen ganz am Anfang hier, dass man muss zwei Dinge trennen, Evolution und Ursprung des Lebens. Richard Dawkins hat so oft geschrieben, dass Evolution die Ursache des Lebens war und der Entwicklung des Lebens. Aber das kann nicht sein. Evolution ist davon abhängig, was immer sie tut. Sie ist abhängig vom Leben selbst. Und so kann nicht die Erklärung sein von Leben selbst. Jetzt hat Dawkins das zugegeben. Niemand weiß, wie das Leben entstanden ist. Und als Mathematiker interessiere ich viel mehr für den Ursprung des Lebens, weil ich kein Biologe bin. Aber das gesagt, ich versuche die Biologen zu lesen. Und was ich merke in letzter Zeit ist, dass zunehmend, bei weitem nicht alle natürlich, aber zunehmend maßgebende Biologen stellen mehr und mehr die Selektion in Frage. Und sie sagen Dinge, die ganz erstaunlich sind. Es gibt ein bekannter amerikanischer Biologe, Will Provine, der seit Jahren so ähnlich wie Richard Dawkins in Großbritannien ist. Und er hat ein Standardwerk geschrieben. Aber in letzter Zeit hat er ein neues Vorwort dazu geschrieben, wo er sagt, die Selektion tut nichts, bewirkt nichts und so. Und das ist erstaunlich. Und Lynn Margulis, ein sehr bekannter Professorin in Massachusetts und auch in Oxford, hat geschrieben, Neodarwinismus ist tot. Das bedeutet bei weitem nicht, dass sie an eine materialistische Erklärung aufgegeben haben. Aber was interessant ist, sie sehen, dass die Mechanismen, die schon jahrelang Selektion und Mutation die Sache nicht bewirken kann. Die können etwas bewirken, was Darwin beobachtet hat, diese Vögelschnabel und so. Aber das sind nur zyklische Variationen. Das hat nie neue Informationen gebracht. Und wo mein Zweifel liegt, und ich muss gestehen, wir Mathematiker haben einen gewissen Ruf an Evolution zu zweifeln, wenn es kommt zu Mechanismen, die wirklich Information erzeugen können. Dort liegt meine große Schwierigkeit. Weil es scheint mir, das widerspricht einige Grundgesetze der theoretischen Computermechanik. Also das ist ein riesiges Thema und ich habe versucht darüber zu schreiben. In meinem Buch hat Gott die Wissenschaft begraben. Einfach, dass die Leute darüber nachdenken. Aber eine Sache ist sehr wichtig hier. Was immer die Evolution tut oder nicht tut, man kann den Atheismus nicht davon ableiten. Weil denken wir darüber nach, es ist ein Kategoriefehler sogar, das zu tun. Evolution ist, sagen wir mal, ein biologischer Satz. Atheismus ist eine Weltanschauung. Man kann eine Weltanschauung nicht aus einer wissenschaftlichen Ideen ableiten. Und so, es ist falsch, so zu denken. So, für mich gibt es zwei Fragen, nicht eine Frage. Erste Frage ist, kann man Atheismus, wie Dawkins meint, aus Darwinismus ableiten? Meine Antwort dazu ist nein. Ich treffe viele Christen, die an Darwinismus gewissermaßen glauben. Aber die andere Frage ist, welches Gewicht können diese Mechanismen tragen? Und mein Eindruck ist, dass das Gewicht ist ziemlich wenig und hat überhaupt keine Erklärung für den Ursprung des Lebens. Aber auf die positive Seite zu kommen, wenn man an das Leben denkt, hier haben wir diese genetische Code, ein Wort, menschliche Genom, 3,5 Milliarden Buchstaben lang. Also, und ich sage es oft zu meinen Kollegen in Oxford, wir brauchen nur ein paar Worte zu lesen und wir erkennen sofort, dass Intelligenz dahinter steht. Wie ist es denn, dass wenn wir 3,5 Milliarden Buchstaben haben, in genau der richtigen Reihenfolge, dass wir sagen, ja, Zufall und Notwendigkeit erklärt das. Zufall und Notwendigkeit erklären das nicht. Warum ist es, dass wir nicht bereit sind, das abgesehen von allen Mechanismen, die damit verbunden sind, warum ist es, dass wir nicht bereit genau dasselbe zu tun, wie bei ein paar Wörtern in Englisch oder Deutsch, das zurückzuführen auf eine Intelligenz? Und hier glaube ich, dass etwas sehr schief läuft, weil so oft meine Kollegen, die Naturwissenschaftler sind, sie von vornherein, sie sind Materialisten. Und so, die gestatten keine Antwort zu dieser Frage, wo eine Intelligenz damit verbunden ist.
Ja. Das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Professor James Shapiro. Er ist Molekularbiologe in Chicago. Und er sagt über den Darwinismus Folgendes. Die meisten Biologen scheuen sich, über Evolution anders zu denken, als auf die Art, die sie gewohnt sind. Kollegen aus anderen Disziplinen tun sich da leichter. Aber es hat schon etwas Schizophrenes. Vielen Biologen ist mehr oder weniger bewusst, dass die konventionelle Sicht nicht mehr zu halten ist. Aber kaum einer sagt es öffentlich. Es ist praktisch ein Tabu. So sagt es Shapiro. Teilen Sie seine Einschätzung? Und warum, wenn ja, warum ist der Darwinismus, also dieses Thema, ein Tabu?
Ja, ich teile seine Einschätzung. Er ist ein sehr bekannter Biologe. Er hat dieses Buch neulich geschrieben, ein sehr interessantes und ehrliches Buch, Evolution, ein Sicht aus dem 21. Jahrhundert. Und ich teile das, warum ist es tabu? Meine Antwort dazu ist folgende. Evolution spielt eine Sonderrolle in der gesamten Naturwissenschaft, im folgenden Sinne. Es gibt kein anderer Bereich, wo man eine, sagen wir mal, ein naturwissenschaftliches Schema aus einer Weltanschauung deduzieren kann. Zum Beispiel die newtonschen Gesetze und Keplers Gesetze, wie die Planeten sich bewegen, kann man nicht von Materialismus oder Theismus deduzieren. Man muss einfach gucken und sehen, wie es läuft. Aber Evolution kann man direkt aus der materialistischen Sicht deduzieren. Und daher finden wir in der alten Philosophie, weit zurück zu den Atomisten und vor allem zu Epikur und Lucretius. Lucretius vor allem in seinem Buch De Rerum Natura. Er hat alles deduziert, was Darwin hat in seinem Buch, nur hat er die Transmutation von Spezies nicht erwähnt. Aber das ist faszinierend. Aber das ist sehr leicht zu verstehen. Wenn man sagt, ich bin Atheist, es gibt keinen Gott, es gibt keine Transzendenz, also, ich werde jetzt das Leben erklären. So, es gab die Atome und das Leere. Die Atome müssten sich selbst organisieren in ein Universum und dann musste das Leben irgendwie selbst aus sich selbst entwickelt haben, weil es gibt kein Oberhalb, es gibt keinen Transzendenz, es gibt keine Ursache von oben sozusagen, kausale Wirkung von außen, so alles muss von innen kommen. Und so hat man sehr schnell eine Evolutionslehre ohne an Belege oder ohne überhaupt an die Natur zu schauen. Das heißt umgekehrt, dass wenn diese Theorie, diese Makrotheorie von Evolution nicht stimmt, dann bedeutet das nicht einfach, okay, gut, wir schauen um und wir suchen eine andere Erklärung. Nein, das bedeutet, dass der Materialismus falsch sei. Und das ist das Problem. Richard Lewontin, ein sehr bekannter Genetiker aus Harvard, hat mal sehr ehrlich geschrieben, es ist nicht unsere Naturwissenschaft, das uns zwingt zu materialistischen Erklärungen. Nein, es ist unser a priori Materialismus, dass wir von vornherein glauben, dass uns dazu zwingt. Das heißt, wir suchen nur materialistische Erklärungen, weil, und dann sagt er, wir müssen es nie gestatten, dass Gott seinen Fuß in die Tür bekommt. Und so, ich denke, dass Shapiro recht hat. Es steht sehr viel ans Spiel. Und nirgends anders in der Naturwissenschaft finden wir das. So, es ist ein sehr spezielles Gebiet. Und daher wird viel mehr Hitze als Licht erzeugt.
Sie sind auch heute sehr viel im Gespräch mit zum Beispiel Ihren Studenten, mit Menschen auf der ganzen Welt. Sie sind aber auch im Gespräch mit anderen Professoren und Wissenschaftlern und führen öffentliche Debatten mit zum Beispiel Richard Dawkins oder auch mit dem verstorbenen Christopher Hitchens haben Sie mehrmals debattiert, soweit ich weiß. Was ist Ihre Erfahrung? Welche Fragen treiben diese Menschen an? Was geht in diesen Leuten vor, gerade bei den jungen Studenten, aber auch bei ihren Kollegen?
Ich finde, die Fragen sind von den Professoren und von den Studenten gleich. Gibt es einen Anfang? Was soll das heißen? Gibt es einen Gott? Was sind die Indizien? Und man bekommt immer wieder Fragen wie, wenn Gott das All geschaffen hat, wer hat Gott geschaffen und solche Dinge. Das kommt sehr häufig vor, seitdem Dawkins das als zentrales Argument in seinem Buch Der Gotteswahn gestellt hat. Und ich finde, die schwierigste Frage von allen ist natürlich für alle Menschen die Frage nach der Bedeutung von Schmerz und Leid. Und viele Leute stellen die Frage, wie kann man an Gott glauben, wenn es so viel Leid und Schmerz in der Welt gibt. So, man stellt fest, dass überall sind die Fragen mehr oder weniger gleich. Und ich versuche sie ehrlich zu beantworten, soweit ich sie beantworten kann. Aber meine Kollegen in Oxford haben Respekt für mich, auch wenn sie mit mir überhaupt nicht einig sind. Und das ist sehr schön, finde ich. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, mit führenden Atheisten Diskussionen, Debatten zu haben, wie Dawkins, Hitchens, Peter Singer aus Princeton und so weiter. Und diese Debatten, glaube ich, sind sehr wichtig, weil das Publikum schaut und sieht, dass es wirklich zwei Seiten gibt. Und wenn Leute wie mich nicht bereit wären, in die Debatte einzusteigen, dann natürlich, sie meinen, die Atheisten haben alle die Antworten. Und so, ich finde, es ist wichtig, zwei Dinge. Erstens, die Atheisten herauszufordern, aber auch die christliche Botschaft in dem Sinne zu verteidigen.
In Diskussionen, die Sie ja auch führen mit zum Beispiel Professoren, die atheistisch sind oder Publizisten. Da scheint es nach außen hin, dass es ganz klare Positionen gibt von ihren, ich sage jetzt mal, Gegnern. Gibt es denn hinter den Kulissen einen weiteren Spielraum, um zu diskutieren? Ist es wirklich so eine harte Front oder gibt es da einfach auch Sachen, die diese Menschen vielleicht zugeben, wenn keine Öffentlichkeit dabei ist?
Mit den meisten gibt es ein hinter den Kulissen, ja. Und mit Hitchens kam ich sehr gut zurecht, mit Peter Singer auch. Und wir haben mit den meisten, habe ich sehr gute Gespräche hinter den Kulissen gehabt. Ich meine, es scheint sehr oft, dass es ein harter Front gibt. Und es gibt ein harter Front, wenn es um die Ideen sich handelt. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass ich in diese Debatte einsteige mit Respekt. Und ich hoffe sehr, dass ich die Leute befreunden kann, damit ich wirklich hinter den Kulissen ein offenes Gespräch haben kann. Und in den meisten Fällen findet das statt.
Herr Lennox, Sie sind ja Christ. Wie sind Sie zu dieser Überzeugung gekommen, dass gerade der christliche Glaube die Wahrheit ist?
Diese Frage ist für mich immer sehr wichtig gewesen. Weil, wie Sie schon am Anfang gesagt haben, meine Eltern waren Christen, so das war die erste Erfahrung sozusagen von Religion in Anführungszeichen. Aber für mich Es geht um die Indizien, dass ich habe sehr oft, weil ich viele Freunde aus anderen Religionen habe, ich habe versucht zu sehen, was sie glauben, warum sie das glauben. Aber für mich letzten Endes ist es eine Frage der Indizien. Zum Beispiel, wenn wir die drei großen monotheistischen Religionen nehmen, Judaismus, Christentum, Islam. Wenn es zu Jesus kommt, meine jüdischen Freunde behaupten, Jesus ist gestorben, nicht auferstanden. Meine islamischen Freunde behaupten, dass Jesus nicht gestorben ist. Ich behaupte, dass er sowohl gestorben als auch auferstanden ist. Also, alle können nicht wahr sein. Und wir müssen mit diesen Differenzen rechnen. Und ich finde es sehr leicht, mit meinen Freunden aus anderen Religionen zu reden, weil zuerst ist es für mich sehr wichtig zu erkennen, dass jeder Mensch, was immer er oder sie glaubt, ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und so respektwürdig. Und wenn wir das gesehen haben, dann können wir über diese Dinge reden. Und zentral für mich ist die Tatsache, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Nun, wenn es zu Naturwissenschaftlern kommt, zum Beispiel Richard Dawkins vor allem, die lehnen das total ab. Wunder sind unmöglich aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und so, es gibt eine Frage, die behandelt werden muss. Das heißt, eine prinzipielle Frage. Verbieten die Naturgesetze die Existenz von Wunder? Ich meine nicht. Also das ist ein sehr großes Thema. Aber weil ich das für so wichtig halte, habe ich noch ein Buch darüber geschrieben, das erscheint demnächst in Deutsch, Gott im Fadenkreuz, wo ich versuche, durch die Augen von David Hume, der schottische Philosoph der Aufklärung, der gesagt hat, die Naturgesetze, die Wunder sind Durchbrechungen von den Naturgesetzen und mehr oder weniger dann behauptet, dass sie unmöglich sind. Und ich denke, dass er falsch ist, vollkommen falsch. Und der größte Kenner von Hume, Anthony Flew, ein bekannter Philosoph in hohem Alter, ist zum Schluss gekommen, dass Hume hat sich in diese Richtung sehr geirrt. Und ich habe es neulich mit Richard Dawkins diskutiert. Wenn das halbwegs, wenn wir verstehen, dass es kein a priori Gründe, Wunder im Prinzip abzulehnen, dann können wir direkt zu der Behauptung kommen, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Und wir können einen Indizienprozess führen. Und ein Freund von mir, Jürgen Spies in Deutschland, Dr. Spies, hat ein sehr gutes Buchlein darüber geschrieben. Ich meine, man bräuchte eine große Zeit einfach zu erklären. Aber was ich sagen will, ist erstens, es gibt eine objektive Seite. Das heißt, es gibt Indizien, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Das ist die objektive Seite. Dann behauptet er und das Neue Testament, dass das ein Indiz ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und so dann kommen die persönliche Anfrage an mich, wie reagiere ich dazu? Und so, es kommt zu einem Schritt, ob man bereit ist, ihn als Herr und Heiland und Sohn Gottes zu erkennen. Und dann kommt die subjektive Erfahrung. Und diese beide sind für mich äußerst wichtig, als Säulen sozusagen, wo mein Glauben auf einen festen Boden berührt.
Sehr spannend. Herr Professor Lennox, wir danken Ihnen sehr für das Interview.
Dankeschön.